Worüber reden wir mit Menschen, die keine Christen sind, denen wir etwas von unserem Glauben erzählen wollen? Wir sagen nicht, wie Gott ausschaut. Niemand hat Gott gesehen. Also sagen wir auch nicht zu anderen Menschen, ich habe Gott gesehen, er schaut so und so aus. Aber was können wir dann überhaupt sagen, wenn wir selber Gott nicht gesehen haben? Es geht dann weiter, also wir haben da jetzt gerade das erste Kapitel des Johannesevangeliums. Der einzig geborene Sohn hat Gott bekannt gemacht. Und das, was dieser einzig geborene Sohn gesagt hat, darüber lesen wir in den Evangelien. Das ist also das Erste, worüber wir reden können. Nämlich, es gibt Berichte über Jesus, der in einer einzigartigen Verbindung mit Gott stand. Und diese Berichte erscheinen glaubwürdig zu sein. Das Zweite ist, wir haben eigene Erlebnisse. Erlebnisse, bei denen wir die Hand Gottes sehen. Also um diese beiden Bereiche geht es vor allem, wenn wir mit Menschen über unsere Gottesbeziehung reden wollen. Dieser Bericht im Johannesevangelium, da geht es dann vor allem um Jesus, aber hier wird zuerst noch umgeschaltet auf Johannes den Täufer. Da kommt er vor, bevor dann die Aussage von Johannes über Jesus kommt. Johannes ist aufgetreten und hat eine Massenbewegung ausgelöst. Viele Menschen sind zu ihm gekommen und haben sich von ihm taufen lassen. Und dann heißt es, er wird gefragt. Aus Jerusalem wurden Priester zu Johannes geschickt mit der Frage, du, wer bist du? Und Johannes antwortete dann, ich bin nicht der Christus. Christus, das heißt auf Deutsch Gesalbter oder auf Hebräisch Messias. Vielleicht ist er das gefragt worden, hältst du dich für den Messias, oder er hat das von sich aus gleich verneint, weil er geahnt hat, naja, auf das wollen sie ja wohl hinaus, für wen halte ich mich? Jedenfalls sagt er klar, nein, das bin ich nicht, ich bin nicht der Messias. Was denn? Bist du Elia? Ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Nein. Interessant, der Prophet, also nicht bist du ein Prophet, das war Johannes sicherlich, aber die Frage war spezieller, bist du der Prophet, da war ein ganz besonderer Prophet gemeint, nämlich ein Prophet wie Mose. Interessant ist hier so diese Abfolge, drei Erwartungen, die genannt werden, der Messias, Elia und der Prophet. Und diese drei begegnen uns dann auch in dem Bericht über die Verklärung Jesu auf dem Berg. Und davon haben wir ja gerade gehört, dass Petrus sich daran zurückerinnert und sagt, ja, das waren keine erfundenen Fabeln, sondern wir haben das selber erlebt, wir sind Zeugen. Das gilt ja für uns so nicht, wir sind keine Zeugen des Lebens Jesu, aber wir haben Berichte darüber und für uns Bibelleser ist dann die Frage, sind diese Berichte glaubwürdig? Und da würde ich jeden, der anfängt, die Evangelien zu lesen, durchaus ermutigen, kritisch zu sein und selber sich die Frage zu stellen, wirkt das glaubwürdig, was ich hier lese? Jedenfalls die Verklärung auf dem Berg. Welcher Berg, wissen wir nicht. Also es wird kein Name eines Berges genannt, es heißt nur ein hoher Berg. Die spätere Überlieferung sagt dann, dass es der Tabor war. Jesus nimmt Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen hohen Berg. Und er wurde umgestaltet oder verwandelt. Vor ihnen seine Kleider wurden glänzend weiß. Also ich lese den Bericht aus dem Markus-Evangelium Kapitel 9. Die Parallelen dazu haben wir in Matthäus und in Lukas. Die Verklärung, wie kommt man überhaupt auf das Wort? Das leitet sich von daher ab, hier heißt es, er wurde verwandelt oder er wurde umgestaltet. Da wird nicht unmittelbar, also das Wort drückt nicht unmittelbar aus, in welcher Hinsicht umgestaltet. Aber durch die nähere Erläuterung, dass er eben, seine Kleider wurden so ganz weiß und er glänzte oder er strahlte, das gibt doch an, in welche Richtung hin er umgestaltet wurde, und von daher wurde dann der Begriff Verklärung verwendet. Es war eben eine Umgestaltung in diese Hinsicht, in diese Richtung, dass er sehr hell wurde, dass er strahlend wurde, verklärt wurde. Für uns die Frage ist, aha, Jesus hat da drei seiner Jünger mitgenommen. Warum? Er hätte auch alleine hinaufgehen können, dort einiges erleben und erzählt das nachher seinen Jüngern. Seine Jünger hätten es ihm geglaubt. Aber offenbar hat Jesus es wichtig gefunden, dass hier menschliche Zeugen dabei sind, die das dann auch bestätigen können. Warum zwei oder drei? Also in dem Fall waren es drei. Schon im Alten Testament heißt es manchmal, wenn ein Mensch was bezeugt, das ist noch zu unsicher, es sollen zwei oder drei sein. Da geht es dann speziell um die Anklage vor Gericht. Also soll, wenn jemand beschuldigt wird, soll es nicht genügen, wenn einer was Negatives sagt, sondern es sollen zwei oder drei sein. Es mag sein, dass das hier so im Hintergrund steht, durch zwei oder drei Zeugen Mund soll jede Sache bestätigt werden. Jesus nimmt also drei mit. Petrus, Jakobus und Johannes. Aber warum nimmt er nicht alle 12 seiner Jünger mit? Für die anderen wäre es ja auch interessant gewesen. Letztlich weiß ich es nicht. Vielleicht ist das ähnlich, wie wir das selber auch erleben. Zwei Christen werden krank, bekommen Krebs. Der eine erlebt eine Wunderheilung und der andere nicht. Wir stehen daneben und wissen nicht, warum ist der eine geheilt worden, der andere nicht. Wir wissen nicht. Also das Eingreifen Gottes, das Miterleben vom Wunderwirken Gottes, das geschieht so punktuell. Da und dort erleben wir es mal und dazwischen gibt es Erlebnisse, da erleben wir das nicht, dass Gott so in besonderer Weise eingreift. Diese drei Jünger, die durften es erleben. Diese besondere Erscheinung. Es gibt da ein Gemälde von einem dänischen Maler namens Karl Bloch, 19. Jahrhundert. Der hat versucht, aha, der Eigen hilft mir, danke. Er hat versucht, so diese Helligkeit, wie Jesus verklärt wurde, wie sein Gewand und überhaupt die ganze Erscheinung strahlte. Er hat versucht, das in einem Bild wiederzugeben. Und da habe ich den Eindruck, die Jünger, die das sehen, werden geblendet. Kann gut sein. Und dann passiert noch was. Es erschien ihnen Elia mit Mose. Diese sprachen mit Jesus. Und in einer Parallelstelle heißt es, sie besprachen mit Jesus seinen Ausgang. Also das sein Ende, sein Lebensende. Davor, vor dieser Verklärung und danach, haben wir Leidensankündigungen von Jesus. Also Jesus kündigt an, was mit ihm passieren wird. Und es mag sein, dass dieses besondere Erlebnis Jesus bestärken sollte, aber auch seine Jünger bestärken sollte. Ja, da ist es nicht so, dass Jesus sich irgendwie was einredet, irgendwie auf einmal Martyriumsideen hat, sondern das ist wirklich so vorgesehen von Gott. Er bespricht sich mit Gestalten, die vom Himmel kommen, und auch die bestätigen das. Eine himmlische Bestätigung. Elia mit Mose kommen. Und Petrus sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. Denn sie waren voller Furcht. Also es war ein besonderes Erlebnis. Die 3 Jünger konnten das wohl nicht gleich so einordnen. Petrus reagiert sehr spontan. Wir als Bibelleser haben dann die Frage, ja, was hat Petrus damit gemeint? Warum wollte er 3 Hütten bauen? Was war seine Vorstellung? Anscheinend wusste Petrus es selber nicht. Danach. Also die 3 werden berichtet haben, auch den anderen Jüngern, und das wurde ja dann auch niedergeschrieben. Wir haben es in den Evangelien, diese besondere Erklärung auf dem Berg. Und da mag es so sein, dass Petrus gefragt wurde, das hast du also gesagt, ja, wieso eigentlich, was war deine Überlegung? Petrus musste sagen, frag mich nicht, ich weiß selber nicht. Irgendwie ist er daneben gestanden. Könnte man natürlich jetzt rätseln, was ist in ihm vorgegangen? Ich will eigentlich gar nicht rätseln. Wenn er es nicht wusste, werde ich es auch nicht herausfinden. Aber interessant ist doch, dass es berichtet wird. Es ist für mich ein Indiz, dass es vor allem darum geht, es wird berichtet, was geschehen ist. Also nicht in erster Linie, es wird nur berichtet, was jetzt unmittelbar hilfreich sein soll oder um irgendwas auszulösen beim Leser, sondern in erster Linie wird mal berichtet, das ist geschehen. Dass der Leser, wenn er das liest, dann einen bestimmten Eindruck bekommt, dass er dann merkt, da ist was dran, da ist Gott am Wirken. Natürlich, das ist gut und das soll auch so sein. Aber in erster Linie geht es mal darum, es wird berichtet, was geschehen ist. Und wenn der Petrus vielleicht irgendwas Unüberlegtes sagt, kann es sein, dass das auch berichtet wird. Das ist eben geschehen. Und wir sollen erfahren, was geschehen ist. Es sind vertrauenswürdige historische Berichte. Elia und Mose. Natürlich die nächste Frage, warum Mose und Elia? Weil, das ist jetzt meine Antwort, das wird hier nicht unmittelbar erklärt, weil in Bezug auf beide es eine alttestamentliche Vorhersage gab, die unter den Israeliten der Zeit Jesu sehr stark präsent war. Und dass da was war, haben wir ja schon gemerkt bei den Fragen, die an Johannes gerichtet wurden, an Johannes den Täufer. Der Messias, ja, aber bist du Elia, bist du der Prophet? Die Vorhersage in Bezug auf Elia finden wir im Propheten Maleachi, Kapitel 3. Da heißt es, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der große Tag Jahwes kommt. Er wird das Herz der Väter ihren Söhnen zuwenden. Und dann auch umgekehrt, das klingt so wie eine Entfremdung zwischen Generationen, vielleicht Generationenkonflikt. Das ist eine spezielle Sache, aber es mag sehr breit gemeint sein, also das, was da ist an Problemen, da wird ein Prophet kommen, der da hineinspricht und den Menschen hilft, dass sie wieder auf einen guten Weg kommen. Das soll geschehen, bevor der große Tag kommt. Der große Tag, jetzt so im Rückblick, deuten wir das so, dass das ein Tag ist oder doch eine große Zeitspanne, in der verschiedene Ereignisse stattfinden. Das erste Kommen Jesu, das zweite Kommen Jesu. Wie das gemeint ist, ist gemeint, dass der Elia, der vor 900 Jahren gelebt hat, hier körperlich wieder auftreten soll, oder ist gemeint ein Prophet wie Elia? Das wird hier nicht genauer erklärt. Ja, wir sehen auch Mose hier. Bei Mose wurde nicht angekündigt, dass er wieder auftauchen soll, sondern da wird angekündigt, ein Prophet wie Mose. Einen Propheten, nämlich Mose selber hat das angekündigt, 5. Mose, einen Propheten wie mich wird Jahwe, dein Gott, aus deiner Mitte erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Einen Propheten wie mich. Nach Mose kamen viele Propheten. Interessant, dass Mose eben auch als Prophet bezeichnet wird. Wir verbinden ihn vor allem mit dem Gesetz. Er hat das Gesetz gebracht. Er hat die Tora gebracht. Oft heißt es einfach, im Gesetz steht oder Mose sagt. Das ist gleichbedeutend. Die späteren Propheten haben dann rückverwiesen. Die haben ermahnt, das Gesetz einzuhalten. Die haben beanstandet, wenn das Volk sich vom Gesetz abgewendet hat, wenn es sich anderen Göttern zugewendet hat. Propheten wollten dann zurückrufen zu dem, was Mose im Gesetz schon sehr klar ausgesprochen hat. Hier heißt es ein Prophet wie Mose. Also das ist ein Prophet, der eine Grundlage bringt und wie wir dann bei Jesus sehen, eine neue Grundlage. Nicht einfach nur ein Rückruf im Gesetz des Mose. Hier in dem Bericht über die Verklärung heißt es, es kam eine Wolke, die sie überschattete, und eine Stimme kam aus der Wolke. Dieser ist mein geliebter Sohn. Hört auf ihn. Da finden wir eine parallele Aussage. Einen Propheten wie mich, sagt Mose, auf ihn sollt ihr hören. Und hier kommt jetzt eine Stimme aus der Wolke. Das ist mein geliebter Sohn. Hört auf ihn. Also hier sehen wir wohl doch eine Anknüpfung an diese Prophetie des Mose. Jesus bespricht sich also mit Mose und mit Elia. Die beiden sind aber dann bald verschwunden. Und dann heißt es, als sich die drei umblickten, sahen sie niemand mehr, außer Jesus allein. Als sie von dem Berg herabstiegen, fragten sie Jesus, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Warum sagen die Schriftgelehrten? Nun, die Jünger hätten auch fragen können, die Schrift sagt doch, sollte Elia kommen, wie ist das gemeint und hat das eine Bedeutung, welche Bedeutung hat das? Auch so hätten sie fragen können. Die Schrift sagt was, wie ist das zu verstehen? Aber sie erwähnen nur die Schriftgelehrten. Warum sagen die Schriftgelehrten das? Die Schriftgelehrten haben das ja nicht frei erfunden, sondern wir haben ja gelesen, Malachi sagt das tatsächlich, zuerst kommt Elia. Ich vermute, dass die Schriftgelehrten diese Erwartung, die tatsächlich in der Schrift gegründet ist, stark forciert haben und dazu beigetragen haben, dass in der Bevölkerung eben stark diese Erwartung da war, ja, bevor der Messias kommt, bevor der große Tag Jahwes kommt, vorher muss ja noch der Elia kommen. Warum haben sie das so forciert? Weil die Messias-Erwartung sehr stark war damals, zur Zeit Jesu, und sie hat sich sehr stark mit politischen Erwartungen verknüpft. Also der Messias wird kommen und mit Hilfe der Engel wird er die Römer aus dem Land werfen und er wird das Reich Israel, die Herrschaft Gottes in Israel wiederherstellen. Und das war natürlich gefährlich, wenn irgendein Mann auftritt, der eine besondere Ausstrahlung hat, sehr schnell laufen ihm viele Männer nach und es kommt zu einem Aufstand oder die Römer glauben, das ist ein Aufstand, schlagen den nieder und es kommt dann zu Bestrafungsaktionen. Und um das zu verhindern, dass so diese latente Bereitschaft zum Aufstand, diese latente Bereitschaft, einem möglichen Messias nachzulaufen, um das zu verhindern, um da irgendwie das Volk in dieser Messias-Erwartung einzubremsen, so vermute ich, haben die Schriftgelehrten das stark betont und haben gesagt, passt mal auf, wenn ihr denkt, das könnte der Messias sein, na, kann nicht der Messias sein. Weil vorher muss ja Elia kommen. Bevor nicht der Elia da ist, vergesst das, kann nicht der Messias auftauchen. Jetzt müssen wir mal schauen, ist irgendwo der Elia? Also so als ein Versuch, die Bevölkerung ein bisschen einzubremsen in einer übersteigerten Messias-Hoffnung. Ja, und Jesus antwortet dann und sagt, Elia ist gekommen an einer anderen Stelle und die habe ich hier euch hereingestellt. An einer anderen Stelle sagt Jesus es sehr deutlich, dass Johannes der Täufer Elia ist. Er ist mehr als ein Prophet, aber jedenfalls Johannes ist ein Prophet. Er ist Elia, der wiederkommen soll. Das Interessante ist ja, dass der Täufer mit seinem Selbstverständnis und Jesus einander hier widersprechen. Bist du Elia, wird Johannes gefragt und er sagt, nein, das bin ich nicht. Und Jesus sagt, doch, er ist es. Und interessant ist, dass dieser Widerspruch in den Evangelien so dasteht. Der wird nicht unmittelbar erklärt. Ja, Johannes hat das anders gemeint als Jesus. Bleibt so da stehen. Und ich denke, auch das ist ein Indiz für die Vertrauenswürdigkeit. Es wird vor allem berichtet, was gesagt wurde. Es wird nicht vor allem erklärt. Da und dort wird was erklärt, ja, in den Evangelien. Aber primär wird mal erzählt, das ist geschehen. Und ob das jetzt gut zusammenpasst oder nicht, manches steht mal so nebeneinander. Gut, wie könnte es gemeint sein? Vielleicht hat eben Johannes der Täufer selbst nicht gewusst, dass er auch Elia ist. Er hat sich auf eine andere prophetische Stelle berufen. Er hat dann gesagt, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Ich bin Elia, das war er sich entweder nicht bewusst, oder er hat eben gedacht, naja, die meinen jetzt, bin ich der Wiedergekommene, also bin ich der Elia, der vor 900 Jahren gelebt hat. Nein, das bin ich nicht. Ich habe nicht vor 900 Jahren schon hier gelebt. Und Jesus deutet die Stelle eben anders und sagt, ja, der Elia, so wie es gemeint war bei Malachi, nämlich, dass ein Prophet wie Elia kommen soll, das war sehr wohl jetzt dieser Johannes. Könnte sein. Übrigens, wegen Elia, wir kennen ja den männlichen Vornamen Elias, das ist die lateinische oder auch griechische Form von diesem hebräischen Namen Elia. Also das heißt eigentlich El, El ist Gott und Ja ist die Kurzform für Jahwe. Also El, Jahwe, Elia, Gott, Jahwe, Gott ist Jahwe, Jahwe ist Gott. Vielleicht Jahwe ist mein Gott, könnte man vielleicht auch deuten, diesen Namen. Aber interessant, dass eben in diesem Namen beide drinnen steht, El, also Gott und Jahwe, der Name Gottes. Ja, was hatten die beiden gemeinsam? Beide, Elia und Johannes der Täufer, haben zu Gott zurückgerufen, haben ermahnt, aufgefordert, entscheidet euch, bereitet euch vor, Gott ist da, wendet euch Gott zu und entsprechende Veränderungen auch in euren Verhaltensweisen soll es auch geben. Das sind so Gemeinsamkeiten von den beiden, Elia und Johannes dem Täufer. Und sie haben offenbar auch Einfluss gehabt, dass viele Menschen auf sie gehört haben. Kurz vor dem Bericht über die Verklärung Jesu auf dem Berg kommt eine Aussage von Jesus, die rätselhaft ist. Und die möchte ich auch noch besprechen. Es ist eine von Jesus sehr betonte Aussage. Er sagt, wahrlich, ich sage euch. Also da liegt ein Gewicht auf der Aussage. Einige hier Stehende werden nicht sterben, bis sie sehen. Das Interessante ist, wir finden die Verklärung, den Bericht über die Verklärung in Matthäus, Markus, Lukas und unmittelbar davor finden wir diese Aussage Jesu in ähnlicher Form. Also die ersten Worte sind gleich. Wahrlich, ich sage euch, es sind einige, die hier stehen, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen. Das stimmt überein. Aber dann gibt es eben doch gewisse Unterschiede. Bei Markus, bis sie sehen, die Herrschaft Gottes oder Herrschaft, kann man auch übersetzen, die Basileia, Reich Gottes oder Königreich Gottes, in Kraft gekommen. Das bezieht sich auf Pfingsten, behaupte ich. Die Botschaft von Johannes dem Täufer war schon, kehrt um, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es ist nahe. Herrschaft Gottes, das bedeutet, dass Gott herrscht und dort, wo Menschen sich Gott ausliefern und den Heiligen Geist bekommen, wenn der Heilige Geist gewissermaßen Besitz ergreift von dir, dann lebst du unter dieser Herrschaft Gottes. Und dieses Reich Gottes breitet sich dann aus. Es ist keine Weltherrschaft, die alle Menschen erfasst, aber sie breitet sich aus seit Pfingsten. Allerdings bei Matthäus wird diese Aussage doch noch stärker hervorgehoben. Da ist es, sie werden den Menschensohn sehen, kommend in seiner Herrschaft. Und wenn ich das so höre, den Menschensohn sehen, würde ich im ersten Moment an das Wiederkommen Jesu denken. In gewisser Weise trifft es aber zu auf Pfingsten, nämlich Jesus selber sagt, es ist gut, er kündigt an, es ist gut, dass ich weggehe von euch, denn ich werde zum Vater gehen, ich werde den Vater bitten und er wird den Geist senden. Und dann sagt er aber, ich komme zu euch. Also in gewisser Weise, Jesus geht weg und er kommt wieder, aber anders. Durch den Geist Gottes. Das heißt, nicht mehr sichtbar. Das empfinden wir als Nachteil. Wir würden gerne Jesus sehen, körperlich sehen. Aber der Vorteil ist, Jesus ist nicht mehr ortsgebunden, dass er an einem Ort nur wirken kann, sondern er kann weltweit überall wirken, durch den Heiligen Geist. Also in gewisser Weise kommt Jesus wieder, kommt er zu den Menschen, kommt er zu den Gläubigen durch den Geist Gottes. Insofern könnte man das auch so formulieren, sie werden den Menschensohn sehen in seiner Herrschaft. Aber zum Beispiel Lukas hat es nicht so formuliert, der hat es schwächer formuliert. Der sagt nur, bis sie die Herrschaft Gottes sehen. Also da steht auch nicht die Kraft, von der Markus gesprochen hat, aber die Kraft passt sicher, denn wenn wir sehen, wie Gott Wunder getan hat durch die Jünger seit Pfingsten, dann passt das. Was vielleicht ein bisschen irritieren könnte, wenn man jetzt so überlegt, bezieht sich diese Aussage wirklich auf Pfingsten? Die Aussage steht unmittelbar vor der Verklärung. Und von daher haben manche Ausleger auch gedacht, naja, es bezieht sich auf die Verklärung. Also Jesus kündigt an, es gibt einige, die hier stehen, und siehe da, tatsächlich drei werden es sehen, nämlich die Verklärung auf dem Berg. Nämlich Petrus, Jakobus, Johannes, die sehen es dann, diese besondere Herrlichkeit, die sie hier auf dem Berg miterleben. Ich meine, dass es nicht passt, diese Auslegung, weil das war ein ganz außergewöhnliches Erlebnis. Also kaum etwas anderes ist vergleichbar, also wahrscheinlich nur wenige Ereignisse im Leben Jesu, die mit diesem besonderen Ereignis vergleichbar sind. Also es ist ein besonderes Ereignis und sicherlich etwas, wo das Wirken Gottes sehr deutlich erkennbar war, aber es ist nicht der Beginn der Herrschaft Gottes. Das war ein kurzer Moment, dann waren Mose und Elia schon wieder weg, dann war diese besondere Helligkeit, diese Strahlen auch wieder weg, nachdem sie runtergehen vom Berg. Also es war ein kurzer Moment, es war ein Einblick in die himmlische Welt, aber dann war es auch wieder vorbei. Also das war noch nicht der Beginn der Herrschaft Gottes. Insofern meine ich, dass diese Auslegung, dass man das auf die Verklärung bezieht, dass es nicht passt, sondern dass die Herrschaft Gottes eben beginnt mit Pfingsten. Ihr könnt auch sagen, sie beginnt schon vorher durch das Wirken Jesu. Da, wo Jesus ist, ist auch Herrschaft Gottes. Jesus sagt auch einmal, das Reich Gottes oder die Herrschaft Gottes ist mitten unter euch, würde ich übersetzen, eben weil Jesus steht ja mitten unter euch. Die Herrschaft Gottes ist mitten unter euch. Aber was auch ein bisschen verwirren könnte, wenn man jetzt sagt, ich beziehe das auf Pfingsten, einige, die hier stehen. Wieso nur einige, die hier stehen? Pfingsten kommt mehrere Monate, vielleicht ein halbes Jahr nach dieser Aussage Jesu. Es sind einige, die hier stehen. Naja, dann könnte eigentlich sagen, ihr alle oder fast alle, vielleicht stirbt der eine oder andere. Hier redet ja Jesus mit der Volksmenge, also mit einer größeren Zahl, nicht nur mit den 12 Jüngern. Man könnte sagen, ihr alle oder so ziemlich ihr alle werdet es erleben. Die Herrschaft Gottes, eben wenn sich das auf Pfingsten bezieht. Aber sehen ist doch etwas Spezielles. Es gibt Vorgänge, da gibt es viele Zeitzeugen, aber sie sehen es nicht. Es stimmt, so ziemlich alle, die Jesus hier angesprochen hat, zu denen er hier redet, werden Zeitzeugen sein vom Pfingsten. Aber die Frage ist, sehen sie die Herrschaft Gottes? Es kann etwas geschehen und viele Menschen sehen es nicht, sie nehmen es nicht wahr, sie erkennen nicht, was dahinter steckt. Sie sehen schon, ja, da die Jünger verkünden, Jesus ist auferstanden, die tun Wunder, ja, das kriegen sie mit, aber sie sehen nicht, es beginnt Herrschaft Gottes. Ich vergleiche das damit, manche von uns haben ja erlebt, so im medizinischen Bereich, dass Gott eingegriffen hat. Aber die Frage ist, wird das gesehen? Ich hatte selbst vor einigen Monaten so eine Situation, ich versuche es abzukürzen, meine linke Niere hat nicht gut funktioniert, wurde untersucht, ja, funktioniert schlechter. Man hat auch gesehen, die ist irgendwie zusammengestaut, hat überlegt, soll man da was machen, hat dann aber nichts gemacht, weil kurz davor wurde gesehen, nein, die Niere ist in Ordnung. Und auch bei Untersuchungen danach. Und ich war dann wieder beim niedergelassenen Arzt, die Heidi hat mich begleitet. Und der Arzt schaut sich das wieder an und hat ja vorher gesehen, wie es früher war, Monate vorher. Die linke Niere war nicht in Ordnung, sie war gestaut und hat wieder gesehen, ja, also sie ist in Ordnung. Also es blieb so. Ich sage, ja, also die linke Niere, ja, ist in Ordnung, schaut genauso aus wie die rechte. Und hat auch gesagt, ich sage Ihnen ehrlich, ich hätte nicht erwartet, dass diese Niere von selber wieder gut wird. Und die Heidi ist schlagfertiger als ich, hat dann gesagt, wir leben von Wundern. Der Arzt, ich habe früher schon mal das Wort Wunder in den Mund genommen, da hat der Arzt mir widersprochen. Hier hat er stehen gelassen. Er hat nicht widersprochen, er hat auch nicht bestätigt. Wir leben von Wundern. Aber das ist es. Es geschieht etwas, der Arzt stellt fest, hätte ich nicht erwartet, war eigentlich nicht zu erwarten. Aber es ist passiert. Da passiert ein Wunder. Nehme ich das wahr? Erkenne ich das? Sehe ich das? Also es kann Vorgänge geben, zum Beispiel auch Pfingsten, aber nicht alle Menschen, die zu der Zeit leben, auch nicht alle Menschen, die in Israel gelebt haben, erkennen es. Sie sehen es. Also eine himmlische Bestätigung. Diese Jünger und auch Jesus selber haben hier bei dieser Verklärung auf dem Berg eine himmlische Bestätigung erhalten. Wir selber haben eine himmlische Bestätigung in den Berichten über das Wirken Jesu. Menschen haben berichtet und auch wenn wir sehr kritisch lesen, wir sind zu dem Ergebnis gekommen, ja, die Berichte sind vertrauenswürdig. Aber auch in unserem eigenen Leben haben wir da und dort erlebt, wie Gott eingreift. Und auch das ist eine himmlische Bestätigung. Amen.